Leidenschaft für Jesus neu entfachen. Wenn man als Prediger vor so einem Thema steht, dann sage ich euch ehrlich, fühlt man sich hilflos. Denn man weiß ganz genau, Leidenschaft für Jesus kann man nicht mit Worten bewirken. Man kann es auch nicht mit einer Predigt bewirken oder irgendwie machen. Warum? Weil Leidenschaft für Jesus ist etwas, das nur der Heilige Geist schenken kann. Jesus sagt in Johannes Kapitel 16, Vers 14 über den Heiligen Geist, er wird mich verherrlichen, er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Das heißt, der Heilige Geist zeigt uns, wie groß Jesus ist. Der Heilige Geist offenbart uns die Schönheit und die Herrlichkeit Jesu. Und es ist letztendlich auch der Heilige Geist, der uns eine Leidenschaft für Jesus Christus schenkt. Es ist interessant, wenn wir so ganz allgemein über das Thema Leidenschaft nachdenken, dann müssen wir sagen, Menschen fühlen sich zur Leidenschaft hingezogen. Warum ist das so? Weil leidenschaftliche Menschen mit ihrem ganzen Menschen beteiligt sind. Das heißt, da ist nicht nur der Verstand involviert, sondern auch das Herz, da sind Emotionen zu sehen. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht ist das mit ein Grund, warum ich so gern Fußball gucke. Oder überhaupt allgemein Wettkämpfe, Olympiade. Warum? Weil wir sehen dort Sportler, die leidenschaftlich sind. Wir sehen, wie sie lachen, wie sie jubeln, wie sie weinen, wie sie tanzen. Sie sind mit ihren ganzen Emotionen bei der Sache und das bewegt uns, das fasziniert uns. Wir fühlen uns zur Leidenschaft hingezogen. Und genauso ist das auch im geistlichen Bereich. Leidenschaftliche Christen haben etwas Anziehendes. Ich habe schon so manches Zeugnis gehört von jemandem, der neu zum Glauben gekommen ist. Und ich habe gefragt, du, wie bist du zum Glauben gekommen? Und ganz oft habe ich gehört, dass diese Person gesagt hat, ich habe überzeugte Christen kennengelernt. Zunächst mal, der Inhalt hat noch nicht so viel Sinn gemacht, aber ich habe so eine Überzeugung gespürt und das hat bei mir eine Sehnsucht, ein Interesse nach mehr geweckt. Und dann habe ich erfahren, worum es im Christentum geht und Jesus ist mir begegnet und so habe ich mich bekehrt. Das ist interessant, oder? Und deshalb, ich wünsche es mir, ich wünsche uns allen, dass wir leidenschaftliche Nachfolger Jesu Christi sind. Leidenschaft für Jesus beginnt nicht mit unserer Entscheidung, Jesus nachzufolgen, sondern Leidenschaft beginnt mit der Liebe Gottes zu uns Menschen. Und das ist auch mein erster Punkt. Leidenschaft für Jesus beginnt mit seiner Leidenschaft für uns. Da gibt es eine wichtige Stelle in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 10, wo es heißt, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat zur Versöhnung für unsere Sünden. Das heißt, wenn wir über das Thema Leidenschaft reden, dann beginnen wir nicht mit uns, sondern wir beginnen mit Gott. Wir beginnen nicht mit unserer Leidenschaft, sondern wir beginnen mit der Leidenschaft Gottes. Denn Menschen, leidenschaftliche Nachfolger Christi, das sind Menschen, die von Gott berührt worden sind, die von Gott ergriffen wurden, die Liebe Gottes angenommen haben und deshalb können sie erst leidenschaftlich sein. Und wenn wir diese Liebe nicht annehmen, dann ist das einfach Religion, dann sind das religiöse Anstrengungen. Ein leidenschaftliches Herz ist ein Herz, das von Gott berührt worden ist, das von Gott erfasst worden ist, von Gott ergriffen wurde. Ich habe vor 2 Wochen in einer Gemeinde in Deutschland gepredigt über Kain und Abel und dann habe ich gesagt in der Predigt, Kain ist ein typisches Bild für den durchschnittlichen religiösen Christen oder Kirchengänger unserer Zeit. Er ist kein Alkoholiker, er ist kein Drogendealer, er ist nicht in irgendwelchen Skandalen verwickelt. Er kommt in die Kirche, in die Gegenwart Gottes, er hat sogar etwas mitgebracht. Er wusste, dass Anbetung etwas mit Opfer zu tun hat. Er wollte, dass Gott mit ihm zufrieden ist. Und doch ist Kain ein halbherziger Mann. Er hat keine Liebe, keine Hingabe zu Gott, er hat keine Leidenschaft für Jesus. Und deshalb hat Gott das Opfer von Abel angenommen und das von Kain nicht. Und nach dem Gottesdienst, da hat es noch Gespräche gegeben und dann gingen schon fast alle Leute weg. Ich wollte dann auch irgendwann mal gehen und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass in der Ecke ein junger Mann stand. Stand so alleine für sich und dann bin ich auf ihn zugegangen, habe ihm die Hand gegeben, wollte mich auch verabschieden und dann sagte er, du, hast du gerade Zeit für ein kurzes Gespräch? Ich so, klar, wir können gern miteinander reden. Und er sagte, ich sag's dir offen, wie es ist, ich mach dir nichts vor, ich sag's dir, wie es ist. Er sagt, die Beschreibung von Kain heute Morgen, die trifft voll und ganz auf meine Situation zu. Gefragt, warum? Er sagt, ich komme aus einem gläubigen Elternhaus, meine Geschwister stehen fest im Glauben, ich habe einen Bruder, der Gott liebt. Ich habe irgendwann mal als Teenager eine Entscheidung getroffen. Ich frage mich, ob ich das ernst meinte, weil ja, meine Freunde haben auch alle eine Entscheidung getroffen und ich wollte irgendwie dabei sein. Jetzt komme ich mehr oder weniger regelmäßig in die Kirche, aber auch nur, damit ich kein schlechtes Gewissen habe. Der sagt, wenn ich ehrlich bin, da ist keine Liebe zu Gott, keine Leidenschaft für Gott. So empfinde ich. Und was kann ich tun, fragt er mich. Nachdem ich ihn so ein bisschen näher kennengelernt habe, einige Fragen gestellt habe, habe ich gesagt, weißt du was, ich werde dir heute nicht sagen, geh nach Hause und versuche ab heute Gott mehr zu lieben. Sondern das Erste, was du hören musst und das Erste, was ich dir sagen will, ist, dass Gott dich liebt, dass Gott dich bedingungslos liebt. Du bist kein Zufall der Natur. Du bist genauso ein Gedanke Gottes wie deine Brüder und deine Schwester und deine Familie. Ich habe gesagt, und der Grund, dass du heute in den Gottesdienst gekommen bist, ist kein Zufall. Du bist vielleicht gekommen, ohne einen bestimmten Hintergedanken zu haben, aber ich bin überzeugt, Gott hat dich heute Morgen hierher geführt. Er hat dich hierher geführt, weil er zu dir reden möchte, weil er dir etwas sagen möchte. Weil er dir sagen möchte, dass du ihm etwas bedeutest. Dass er eine Beziehung mit dir haben will. Dass er alles über dich weiß, über dein Leben, über deine Fragen, über deine Zweifel. Es ist noch ein gutes Gespräch geworden. Der junge Mann hat nicht den Durchbruch jetzt erlebt in dem Gespräch, aber mir war das so wichtig, ihm zu sagen, wenn du leidenschaftlich sein willst für Jesus, dann musst du seine Leidenschaft für dich kennen. Dort fängt es an. Menschen, die leidenschaftlich sind, sind Menschen, die von Gott ergriffen wurden, von Gott berührt worden sind. Geschwister, und ich sage euch, ich bin in der letzten Zeit so gerührt, so überwältigt von der Liebe Gottes zu uns Menschen. Ich lese gerade in der stillen Zeit im Lukas-Evangelium und vorgestern habe ich gelesen aus Lukas Kapitel 15 und dort haben wir die drei Gleichnisse. Dort lesen wir von einem Hirte, der 100 Schafe hatte, von einer Frau, die 10 Geldstücke hatte und von einem Vater, der 2 Söhne hatte. Und alle haben etwas gefunden, was verloren gegangen ist. Und nach jedem dieser Gleichnisse sagt Jesus, klappt nicht so gut mit der Technik, sagt Jesus in Lukas Kapitel 15, Vers 7, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Nach jedem dieser Gleichnisse. Und was mir so aufgefallen ist und was mir so neu bewusst geworden ist, Gott plant ein Fest im Himmel, nicht erst, wenn 1000 Menschen zum Glauben kommen, nicht erst, wenn 100 zum Glauben kommen, sondern wenn ein einziger Sünder zu Jesus kommt. Das ist für Gott Grund genug, ein Fest zu feiern. Und da wird so deutlich, wie wertvoll, wie kostbar du und ich in den Augen Gottes sind. Überhaupt, wenn man die Geschichte liest und dann den Höhepunkt anschaut, wo der Vater seinem Sohn entgegenläuft. Ich habe in einem Kommentar gelesen, dass erwachsene Männer in der Antike grundsätzlich nicht gelaufen sind. Also ein respektvoller Mann, erwachsener Mann, der etwas von sich hielt, der würde nie laufen. Schon allein, weil Männer früher lange Gewänder trugen. Oder? Und hier sehen wir einen Vater, der läuft. Nicht, weil er fliehen muss, nicht, weil er verfolgt wird, sondern weil sein Sohn nach Hause kommt. Und ich habe mich gefragt, wie er das mit dem Gewand gemacht hat, mit dem langen Gewand. Und sehr wahrscheinlich hat er mit einer Hand sein Gewand hochgezogen. Seine Füße waren für alle sichtbar, vielleicht war auch sein Unterrock noch zu sehen, aber das war ihm völlig egal. Er macht sich lächerlich, aber das macht ihm gar nichts. Warum? Weil sein Sohn wieder zurück nach Hause kommt. Was für eine Leidenschaft, was für eine Liebe. Und diese Leidenschaft müssen wir sehen. Wie hieß der Vers nochmal? Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat, seinen Sohn zur Versöhnung für unsere, was? Für unsere Sünden. Du und ich, wir haben eigentlich nur ein einziges Problem auf dieser Erde. Habt ihr das gewusst? Alles andere sind Auswirkungen von diesem einen Problem. Und Gott sandte seinen Sohn, um dieses eine Problem zu klären. Dafür hat er Jesus auf die Erde gesandt. Wir alle brauchen Vergebung. Römer 3,23 heißt es, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Du brauchst Vergebung und ich brauche Vergebung für meine Sünden. Ich denke, wir haben schon das Beispiel gehört mit diesen 3 Sünden pro Tag. Stellt euch mal vor, ich würde 3-mal sündigen am Tag. Ja, das hört sich zunächst mal gar nicht so viel an, aber in einem Jahr wären es 1000 Sünden. Ich bin jetzt 33 Jahre alt. Das wären dann mindestens 33.000 Sünden, die ich begangen habe. Stellt euch mal vor, ich würde vor einem irdischen Richter mit 33.000 Vergehen stehen. Ich würde mich sehr unwohl fühlen. Aber eines Tages werde ich vor dem Richter der Welt, vor Gott stehen. Und was werde ich ihm sagen? Mit 33.000 Vergehen werde ich ihm sagen, tut mir leid. Die Ernsthaftigkeit unserer Sünde, die lässt sich nicht nur mit der Häufigkeit messen, sondern auch mit der Haltung, die wir Gott gegenüber haben. Das passiert dann, wenn wir unser Leben so leben, als würde Gott uns nichts bedeuten. Stellt euch mal vor, ihr würdet an einer Person tagtäglich achtlos vorübergehen, die euch von ganzem Herzen lieb hat. Oder schon an diesem Beispiel zeigt sich unsere rebellische Haltung unserem Schöpfer gegenüber. Und das ist vielleicht die größte Sünde, dass wir Gott nicht beachten, Gott ignorieren. Liebe Freunde, aber das ist genau der Punkt, wo Gott eingreift, wo das Evangelium hineinkommt, wo Gott sagt, ich werde das regeln, ich werde das klären, ich habe dich erschaffen, ich habe dich gemacht, ich liebe dich und deshalb werde ich dafür sorgen, dass jemand für deine Sünde zahlt. Deshalb werde ich meinen Sohn Jesus Christus auf die Erde senden, damit er am Kreuz für deine Sünden bezahlt und du Rettung und Vergebung haben kannst. Es heißt in 2. Korinther 5, 21, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden würden in ihm. Martin Luther sagt, das ist der große Tausch, wo Gott sagt, ich nehme alle Sünden, die Rudi in der Vergangenheit begangen hat, die in der Zukunft begehen wird, und ich lege sie auf meinen Sohn Jesus Christus. Er wird dafür am Kreuz bezahlen. Und ich nehme Jesu Gerechtigkeit, Jesu sündloses Leben und ich rechne sie Rudi an. Unglaublich, oder? Ich denke manchmal, wenn ich diesen Vers bis in die Tiefe begreife, dann werde ich genug Motivation haben, Jesus leidenschaftlich nachzufolgen mein Leben lang. Aber wir wissen, dass der Gang Jesu, dieses Werk, kein Spaziergang für Jesus war. Im Garten Gethsemane lesen wir von diesem großen Kampf, durch den Jesus gegangen ist. Denn Jesus war nicht nur Gott, sondern aber auch Mensch in einer Person. Er schwitzt Blut, er ringt mit sich selber, er hat Angst, er ist besorgt. An einer Stelle sagt Jesus im Gebet zum Vater, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich habe mir so überlegt, was ist, wenn Jesus so für mich beten würde, wenn er sagen würde, Vater, gibt es einen anderen Weg, wie Rudi in den Himmel gehen kann, kommen kann, ohne dass ich für ihn am Kreuz sterben muss? Und der Vater sagte, nein, mein Sohn, es gibt keinen anderen Weg. Jemand muss für die Sünden von Rudi bezahlen. Entweder machst du das oder Rudi muss es selber tun. Und Jesus hat es getan. Er ist diesen Weg gegangen. Er hätte 1000 Engel rufen können, die hätten ihn befreit in einem Augenblick. Aber er ging diesen Weg freiwillig für dich, für mich, durch diese Schwierigkeiten hindurch, die Demütigungen hindurch, durch die Folter und Schläge hindurch, für dich und für mich nach Golgatha. Wow, was für eine Liebe. Eine Liebe, die man mit Worten nicht beschreiben kann. Eine Leidenschaft, die man nicht begreifen kann. Gott sagt, ich weiß, du hast gegen mich rebelliert. Ich weiß, du wolltest keine Beziehung zu mir haben, aber ich strecke meine Hand zu dir aus. Ich gebe dir die Möglichkeit, mit mir ins Reine zu kommen. Und du musst dich nicht mehr vor dem Tod fürchten. Du musst dich nicht mehr vor meiner Wiederkunft fürchten. Vertrau dich Jesus an. Und empfange dieses ewige Leben als ein Geschenk. Das ist die Liebe Gottes, liebe Freunde. Und mit dieser Liebe, mit dieser leidenschaftlichen Liebe fängt alles an. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn du diese leidenschaftliche Liebe wünschst, dann sag, Herr, zeig mir neu, was du für mich getan hast. Öffne mir wieder die Augen für das Evangelium. Erfüll mich mit dieser Liebe, damit ich dich leidenschaftlich nachfolgen und dich lieben kann. Es kann gut sein, dass einige unter uns da sind, die sagen, Rudi, das weiß ich alles. Ich weiß, Gott liebt mich. Ich weiß, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Ich weiß, ich bin Gottes Kind, hab ewiges Leben. Ich weiß, dass ich zu ihm gehöre. Ich weiß, dass er mich leidenschaftlich liebt. Warum habe ich oft diese Liebe nicht? Warum habe ich diese Leidenschaft oft nicht? Und da gibt es einen Vers in Psalm 42 von 2 bis 3. Und dort heißt es, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Je ärmer ein Mensch ist, desto wichtiger wird ihm das Essen. Und das ist auch im geistlichen Bereich so. Je mehr wir unsere geistliche Armut, unsere geistliche Bedürftigkeit sehen, desto mehr werden wir uns nach Gott ausstrecken. Desto mehr werden wir nach Gott hungern. Nicht umsonst sagt Jesus in Matthäus 5, selig sind die, die da geistlich arm sind, denn sie werden das Himmelreich ererben. Der Grund, warum wir manchmal keinen Hunger nach Gott haben, keine Leidenschaft für Jesus haben, ist, dass wir satt sind, dass unsere Seele satt ist. Welcher Hirsch lechzt nicht nach frischem Wasser? Es ist der Hirsch, der schon satt ist, oder? Der keinen Durst mehr hat. Und wenn wir keinen Hunger nach Gott haben, keine Leidenschaft für Gott haben, dann kann es sein, dass wir unsere Seele gesättigt haben mit anderen Dingen. Das ist dann der Fall, wenn wir von einem Termin zum anderen laufen, wenn uns alles andere wichtiger ist als Gott. Und deswegen ist mein zweiter Punkt, Leidenschaft für Jesus wird in der Stille entfacht. In der Stille kommt unser Herz zur Ruhe und es entwickelt sich ein Hunger nach Gott. Wir leben in einer stressigen Zeit. Wir haben viele Termine, es ist so viel los, wir werden mit vielen Informationen konfrontiert, es ist so viel Lärm da. Wir brauchen die Stille. Klaus Eickhoff, ein Evangelist, hat mal gesagt, unsere Agenda ist der Ort der größten Gottlosigkeit. Wir brauchen Inseln der Stille. Im Gehetze vergeht uns die Sehnsucht nach Gott. Für einige von uns ist es dran, Zeiten mit Gott bewusst einzuplanen, die Stille zu gehen, Zeit mit Gott zu verbringen. Wir brauchen diese Stille, damit die Leidenschaft zu Jesus sich wieder entwickeln kann. Wir brauchen die Zeiten mit Gott. In Habakuk 2, Vers 20 heißt es, der Herr aber ist in seinem heiligen Tempel. Werdet still vor ihm, ihr Menschen der ganzen Erde. Der Herr aber ist in seinem heiligen Tempel. Werdet still vor ihm, ihr Menschen der ganzen Erde. Als Jesus auf dieser Erde war, da ging er ja auch in den Tempel, nicht? War es still in dem Tempel? Nein, da war ein großer Lärm. Da waren die Wechsler, da waren die Taubenverkäufer. Und was hat Jesus gemacht? Der hat die erstmal alle rausgejagt. sich einen Strick gemacht, er hat die Tische umgeschmissen, er hat sie alle rausgejagt. Er sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und ihr habt daraus was gemacht? Eine Räuberhöhle. Wir lesen diesen Text und sagen, Mensch, Jesus war aber mutig. Aber wenn wir weiterlesen, die Briefe lesen von Paulus, was lesen wir dort über den Tempel? Wer ist der Tempel dann? Da sagt Paulus, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Plötzlich, wir sind jetzt der Tempel. Und ich möchte dir heute Morgen eine Frage stellen. Wie sieht es in deinem Tempel aus? Wie geht es in deinem Tempel her und zu? Vielleicht ist es heute Morgen auch dran, sich von einigen Dingen zu trennen, einige Dinge herauszujagen, die Lärm fabrizieren, die dich ablenken, die zu viel Zeit einnehmen, so dass du nicht mehr zur Ruhe kommen kannst, so dass du nicht mehr beten kannst. Jesus sagt, der Tempel soll ein Bethaus sein. Hast du noch diese Zeiten, wo du zur Ruhe kommst, wo du beten kannst, wo du Zeit mit Gott verbringen kannst? Lass dir das durch den Heiligen Geist zeigen, was in deinem Tempel so an Lärm vor sich geht. Vielleicht ist es für einige von uns dran, diese Woche Zeit einzuplanen, um einen Spaziergang zu machen. Ich muss sagen, diese Zeiten schätze ich ganz besonders. Ich habe gehört, das Wetter soll auch nicht schlecht sein. Einfach einen Spaziergang zu machen und in der Stille mit Jesus zu reden. Und ich sage euch, in diesen Zeiten wird die Leidenschaft für Jesus wieder entfacht. Leidenschaft für Jesus wird in der Stille entfacht. Mein dritter Punkt ist, Leidenschaft für Jesus wird durch das Wort Gottes entfacht. Liebe Freunde, das Besondere an der Bibel ist, dass die Bibel nicht nur ein Lesebuch ist, es ist ein Lebensbuch. Wenn wir die Bibel lesen, dann liest die Bibel uns. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann schlägt die Bibel uns auf. Nicht nur wir ergründen etwas in der Bibel, sondern die Bibel ergründet uns. Nicht nur wir erkennen etwas in der Schrift, sondern wir werden erkannt. Das ist das Besondere an der Bibel. Das heißt, nicht wir gehen hin und kritisieren, was da steht, sondern die Bibel kritisiert uns. Es ist ein Lebensbuch und kein Lesebuch. Und wenn wir die Bibel lesen, dann wird unser Denken gereinigt, unsere Seele wird gereinigt. Wir nehmen Gedanken Gottes auf und die Leidenschaft für Jesus wird entfacht. Der Hunger nach Gott nimmt zu. Unser Glaube lebt von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Wenn wir die Bibel lesen, lassen wir Gott zu uns reden. Wir Menschen machen Worte. Wenn Gott Worte macht, dann sind es Worte, die etwas sagen. Im Psalm gibt es einen Mann, der gratuliert wird, der beglückwünscht wird. Nicht, weil er Geburtstag hat, sondern aus einem anderen Grund. Viele von euch kennen diesen Psalm, Psalm 1. Von 1 bis 2, wo es heißt, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Ich möchte dir eine Frage stellen. Sinnst du, meditierst du über das Wort Gottes Tag und Nacht oder nur 30 Minuten in der Woche? Viele Menschen beschäftigen sich nur einmal in der Woche mit dem Wort Gottes, nämlich am Sonntagmorgen in der Predigt. Das ist das einzige Mal, wo sie über das Wort Gottes nachdenken. Und dann gehst du nach Hause und du wirst bombardiert, konfrontiert mit vielen Gedanken, mit vielen Informationen aus dem Fernsehen, aus dem Internet. Da ist so viel Lärm, so viele Geräusche und du fragst dich, warum bin ich so schwach? Warum habe ich keinen Hunger nach Gott? Warum ist da keine Leidenschaft? Warum kann ich nicht mehr beten? Wenn wir leidenschaftlich sein wollen für Jesus, dann können wir nicht aus einer Predigt in der Woche leben. Dann brauchen wir die tägliche Beziehung zu Gott durch sein Wort. Als ich so über das Thema Leidenschaft für Jesus nachdachte, musste ich an die zwei Jünger denken, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Kennt ihr die Geschichte? Da sind zwei Jünger, die sind unheimlich traurig, sind auf dem Weg nach Emmaus. Sie denken, Jesus ist gestorben, er ist nicht mehr da. Und dann begegnet Jesus ihnen. Und er geht mit ihnen und sie merken das gar nicht, dass es Jesus ist. Und dann heißt es dort in Lukas Kapitel 24, 27, und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihnen betraf. Und dann im Vers 32, kurz nachdem Jesus wieder verschwand, heißt es, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Liebe Zuhörer, wann beginnt unser Herz an zu brennen? Wenn die Bibel geöffnet ist und wir Jesus erkennen. Wenn wir Jesus in seinem Wort sehen, seine Größe, seine Schönheit, seine Herrlichkeit, dann fängt unser Herz an zu brennen. Das haben die beiden Emmaus-Jünger erlebt. Gott, Jesus erklärte ihnen alles, was in den Schriften ihn betraf. Und das führte dazu, dass ihr Herz anfing zu brennen. Und dieses Brennen wünsche ich mir uns. Wir haben vorhin im Lied gesungen, und wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet und ich die großen Gnadentaten Gottes sehe, wie er sein Volk des Eigentums gesegnet, wie er es geführt, begnadigt je und je. Und was passiert dann? Dann jauchzt mein Herz. Und das ist, was ich mir wünsche und uns allen. Manchmal lesen wir einen Text und der sagt uns nichts und wir geben es viel zu schnell auf. Haltet mal so einen Text fest. Und sag, Herr, rede zu mir. Ich möchte, dass mein Herz anfängt zu brennen. Manchmal müssen wir an so einem Text festhalten, wie Jakob an diesem Engel festhält. Könnt ihr euch erinnern? Ich lass dich erst los, wenn du mich segnest. Und manchmal müssen wir sagen, Herr, du musst jetzt zu mir reden. Wenn du nicht mein Herz füllst mit Leidenschaft, mit Kraft, ich werde ein unbrauchbarer Nachfolger Jesu sein. Ich werde keine Leidenschaft haben. Deshalb rede zu mir. Sprich zu mir. Lass uns Männer und Frauen des Wortes sein. Im Wort festhalten und wenn unser Herz brennen wird, wir Jesus sehen in seinem Wort, dann wird es auch in den Herzen anderer Menschen brennen, mit denen wir es zu tun haben werden. Ich möchte zum Schluss noch einige Aussagen vorlesen von einem afrikanischen Baptistenpastor, der von 1913 bis 2000 lebte, der hieß Lockridge. Und als ich seinen Text gelesen habe, dachte ich, Herr, ich wünsche mir etwas von dieser Leidenschaft für Jesus. Ihr werdet das spüren. Er ist König der Juden, der König der Völker, König der Gerechtigkeit, König der Zeitalter, König des Himmels und König der Herrlichkeit, König der Könige und Herr aller Ehren. Kennst du ihn? David sagte, die Himmel erklären die Herrlichkeit Gottes und die Himmel rufen die Werke seiner Hände aus. Er ist der Einzige, bei dem es kein Maß und keine Grenzen gibt, seine grenzenlose Liebe auszudrücken. Kein noch so weit reichendes Teleskop kann die Küsten seiner uferlosen Versorgung sichtbar machen. Keine Mauer kann ihn davon abhalten, seinen Segen auszugießen. Er ist immerwährend stark, völlig ehrlich, ewig beständig. Unsterblich gnadenvoll, absolut mächtig, unparteiisch, gnädig. Das ist mein König. Er ist Gottes Sohn, der Retter der Sünde. Er ist das Kernstück der Zivilisation. Er steht allein für sich. Er ist gewaltig, er ist einzigartig. Er ist ohne Gleichen, noch nie dagewesen. Er ist der Höchste, er ist herausragend. Er ist der höchste Gedanke der Literatur. Er ist die höchste Persönlichkeit der Philosophie. Er ist das höchste Problem der hohen Kritik. Er ist die fundamentale Doktrin jeder Wahrheitslehre, die Hauptnotwendigkeit der spirituellen Religion. Er ist das Wunder aller Zeitalter. Er ist der Einzige, der all unsere Nöten gleichzeitig abhelfen kann. Er ist mein König. Er gibt den Schwachen Kraft. Er ist da für die Versuchten und Geprüften. Er hat Mitgefühl und er rettet. Er schützt und er leitet. Er heilt die Kranken und reinigt die Aussätzigen. Er vergibt Sünden und erlässt Schuld. Er befreit die Gefangenen, er verteidigt die Schwachen, er segnet die Kinder. Er dient den Unglücklichen, er achtet die Alten, er belohnt die Sorgfältigen. Kennst du ihn? Kennst du seinen Namen? Mein König ist der König der Erkenntnis, die Quelle der Weisheit, die Tür zur Befreiung, der Pfad des Friedens, die Schiene der Gradheit, der Königsweg der Gerechtigkeit, das Tor zur Herrlichkeit. Er ist der Herr der Mächtigen, der Anführer der Eroberer. Das Haupt der Helden, der Leiter der Gesetzgeber, Er ist der Siegesheld, der Überwinder, der Herrscher der Herrscher. Er ist der Prinz der Prinzen, der König der Könige, der Herr der Herren. Das ist mein König. Sein Amt ist vielfältig, seine Verheißungen gewiss. Sein Licht ist ohne Gleichen, seine Güte ohne Grenzen, seine Gnade währt für immer. Seine Liebe ändert sich nie, sein Wort ist genug, seine Gnade reicht aus, seine Herrschaft ist gerecht, sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Ich könnte ihn dir beschreiben. Er ist unbeschreiblich, unbegreiflich, unsichtbar und unwiderstehlich. Das ist mein König. Der Himmel aller Himmel können ihn nicht fassen und schon gar nicht erklären. Du kannst ihn nicht aus deinen Gedanken vertreiben und du kannst ihn nicht abschütteln. Du kannst ihn nicht überleben. Und du kannst nicht ohne ihn leben. Die Pharisäer konnten ihn nicht abhalten, aber sie konnten ihn nicht aufhalten. Pilatus konnte keine Schuld an ihm finden. Die Zeugen konnten nicht übereinstimmen. König Herodes konnte ihn nicht umbringen. Der Tod konnte ihn nicht besiegen. Das Grab konnte ihn nicht halten. Das ist mein König. Er war schon immer, er wird immer sein. Er hatte keinen Vorgänger und hat niemanden, der ihm gleichkommt. Da war keiner vor ihm und es wird keiner nach ihm sein. Du kannst ihn nicht einsperren und er wird nicht zurücktreten. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit für immer und immer und immer und immer in alle Ewigkeit. Amen. Das ist mein König. Kennst du ihn? Spüren wir etwas von dieser Leidenschaft dieses afrikanischen Baptistenpastors und lass uns von dieser Leidenschaft heute Morgen anstecken lassen. Amen. Ich würde noch gerne mit uns beten, bevor wir dann zum Schluss das Segenslied singen. Jesus, wir sind heute Morgen hier zusammengekommen und wir sind geistlich arm, wir sind geistlich bedürftig, Herr. Mit leeren Händen strecken wir uns nach dir aus und bitten dich, dass du uns neu füllst heute Morgen. Herr, für einige von uns ist es dran, eine Entscheidung für dich zu treffen, eine Bekehrung und Wiedergeburt zu erleben. Für einige von uns ist es dran, in die Stille zu gehen, Zeit mit dir zu verbringen. Für einige von uns ist es dran, das Wort, dein Wort zu studieren, Herr. Die Bibel zu öffnen und dich zu sehen, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du unser Herz dahin führst, dass es brennt für dich, für deine Sache. Darum bitte ich dich. Amen.